Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Und heute gibt es wieder eine ganz spannende Ausgabe in meinem Podcast. Heute geht es nämlich um Handicap-Sportsponsoring. Das ist so außergewöhnlich, dass ich das nochmal mit besonderem Applaus ankündige. Ich habe nämlich hier zwei ganz tolle Gäste bei mir. Einmal den Sebastian Dietz. Sebastian, du bist mehrfacher Weltmeister und Paralympicsieger im Diskus und Kugelstoßen. Herzlich willkommen, Sebastian.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Und herzlich willkommen, Thorsten Roman-Jacke. Ich muss bei dem Namen ablesen, weil ich nenne dich nur mit deinem Namen Troja. So bist du mir bekannt. Wir sind schon lange befreundet miteinander und ich kenne dich als Marketing- und Vertriebsprofi. Und in der Funktion bist du heute nämlich auch hier, denn für das Sponsoring von Sebastians Agentur bist du verantwortlich für Vertrieb und Marketing. Willkommen, Troja.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass ihr hier seid auf dem Freitagnachmittag, wo alle hier im Office schon in den Feierabend gehen. Nehmen wir uns nochmal Zeit, um über ein spannendes Thema zu sprechen. Bevor wir aber einsteigen, würde ich euch nochmal Gelegenheit geben, dass ihr nochmal so ein paar Sätze zu euch sagt. Sebastian, wer bist du? Ich weiß es, aber unsere Hörer vielleicht noch nicht. Zumindest die, die nicht so sportversiert sind wie ich.
Ja, ich bin paralympischer Leichtathlet. Ich hatte früher mal einen Verkehrsunfall, bin dadurch in die Paralympics gekommen, habe eine Lähmung im Körper. Und versuche auf diesem Weg was Gutes zu tun und Menschen zu unterstützen und zu helfen und natürlich aber auch soziale Aspekte und soziale Projekte zu begleiten und die auch dann dementsprechend zu unterstützen.
Ja, was machst du? Marketing, Vertrieb? Magst du dich nochmal mit deinen Worten vorstellen? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Wer bist du?
Hallo, ja, ich komme aus dem Vertrieb, habe als Versicherungskaufmann natürlich so die Klassiker kennengelernt. Habe dann meinen eigenen Weg gemacht im Bereich Vertrieb und dann auch Marketing, weil es mich einfach angetriggert hat, die Kreativität, die in mir ist, auch auszuleben. Und da bin ich jetzt, wie gesagt, unter anderem für Handicap Sportsponsoring unterwegs.
Und wir beide haben darüber vor ein paar Tagen gesprochen, als wir mal auf dem Kaffee uns getroffen hatten. Und ich hatte dann im Nachgang die Idee, Mensch, lass uns doch mal zusammen einen Podcast machen, weil ich bin ja weder Experte für Sportsponsoring, noch bin ich Experte für Sport überhaupt. Das wissen alle meine Freunde. Aber ich fand euer Thema interessant, weil ich natürlich auch immer außergewöhnliche Themen für sehr, sehr oder mich neugierig machen. Und zum anderen, weil ich da auch eine Parallele sehe oder eine schöne Analogie auch so zum Thema Vertrieb, weil Handicap-Sport und Handicap-Sport-Sponsoring sind ja keine einfachen Themen, weil sie nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Wir haben ja im Vorfeld schon darüber gesprochen, Sebastian. Es ist immer etwas Außergewöhnliches. Es hat mit, auch besonderer Motivation, die erforderlich ist, zu tun. Und da sehe ich auch viele Parallelen zum Vertrieb, weil im Vertrieb sehe ich oft eine sehr normierte Vorgehensweise. Alle Mitarbeiter müssen gleiche Ergebnisse bringen. Alle Mitarbeiter müssen gleiche Ziele erreichen. Aber Menschen sind eben nicht alle gleich. Und das setzt sicherlich auch die Vertriebsleiter vor, die besondere Aufgabe heutzutage. Hey, kann ich Teams möglicherweise auch anders steuern und schulen oder unterstützen? Und wie weit können wir auch vielleicht von anderen Menschen lernen? Ich habe bei dir, Sebastian, auf der Website ein spannendes Zitat gelesen. Oder du sagst, aufgeben ist keine Option, kämpfen schon. Ja. Ist das eine grundsätzliche Sportler-Binsenweisheit oder ist das jetzt mit einem Handicap nochmal eine besondere Herausforderung?
Nee, es kommt eigentlich durch meinen Unfall. Dadurch, dass ich bei dem Unfall querschnittsgelähmt war und von Hals abgelähmt und mich nicht bewegen konnte, war halt einfach die Frage, wie geht's für mich weiter? Und es gibt für mich in dem Fall nur zwei Wege und kein und kein oder. Und das ist aufgeben oder kämpfen. Und deswegen ist für mich aufgeben keine Option und kämpfen eben schon. Und das ist aber in allen Richtlinien oder in allen Möglichkeiten, Facetten des Lebens einfach auch wieder da und vor allem auch im Vertrieb. Natürlich kriegt man die Tür vorne mal zugeknallt, aber es gibt immer noch einen Hintereingang und den kann man im Zweifel nehmen. Also es gibt immer eine Möglichkeit, um den Unternehmen oder im Vertrieb auch zu kämpfen und die Chance zu sehen. Manchmal ist man zum falschen Moment da, aber die Zeit wird kommen, man darf halt nicht aufhören und muss es als Kampf sehen.
Ja. Das ist natürlich bei dir nochmal eine ganz andere Dramatik. Also wenn ich mal überlege, ich bekomme die Absage auf ein Angebot, was ich geschrieben habe, dann schmerzt mich das auch. Aber das ist ja nicht im Geringsten mit deiner Situation zu vergleichen. Du bist im Krankenhaus aufgewacht, hast die Diagnose bekommen, Lähmung, und die Ärzte haben wahrscheinlich prognostiziert, du wirst nie wieder laufen können.
Genau, also ich hatte die Aussage, dass ich ein Jahr im Krankenhaus bleiben muss und von Hals ab gelähmt, also im Pflegefall bleibe. Das ist sicherlich eine beschissene Situation und war für mich als 19-Jähriger auch eine richtig beschissene Situation. Und es gibt natürlich auch den Moment, wo man dann wütend ist und sauer ist und das auch rauslässt und ich auch den Moment hatte, dass ich keinen Bock hatte auf mein Leben. Aber das Leben ist halt schön und natürlich kann man das eine mit dem anderen bedingt vergleichen, aber es sind halt Parallelen da. Und wie gesagt, es gibt immer einen Moment, wo es sich lohnt zu kämpfen. Und das Leben ist zu schön. Oft ist es einfach so, dass man ja vergisst, was man als Geschenke schon hat und was man einfach schon bekommen hat. Und das sollte man sich öfters in den Kopf holen und auch vor Augen führen, um dann eben auch die Kraft und die Mut zu haben, wieder den Telefonhörer im Vertrieb anzunehmen und wieder eine Nummer zu wählen und damit zu rechnen, dass man eine Absage zu bekommt, aber halt auch darüber nachdenken, für was man es tut und warum man es tut. Und es gibt einfach so viele schöne Dinge auf der Welt und so viele Geschenke, die man vergisst. Familie, Mama, Papas, Oma, Opas, Frau, Mann, Kind, und wenn es das Haustier ist. Also es gibt einfach so viele schöne Dinge und auch die bunte Welt, in der wir leben dürfen, in einer Gesellschaft, in der wir leben dürfen, die von Krieg und von allem verschont ist, auch wenn es im Moment eine schwere Zeit ist, leben wir doch in einer sehr großen Sicherheit,
ja,
und in einer sehr schönen Blase. Und das sollten wir uns alle mal wieder vor Augen halten, um auch mal wieder ein bisschen zu erden und um mal wieder zu wissen, was es bedeutet zu leben, weil das ist das, was wir dürfen und tun. Ich habe leider schon viele andere Dinge gesehen und dementsprechend denke ich, lohnt es sich immer zu kämpfen.
Das ist ja schon fast ein Schlusswort, aber wir sind ja gerade am Anfang unseres Gesprächs. Ja, aber sehr bewegend und auch schön, gerade mit deiner Geschichte zu hören, Sebastian. Ich denke, das ist aber auch herausfordernd, das jetzt eben nicht nur sozusagen als, ich sag mal, Glückskeksspruch zu nehmen, was ich bei dir beim besten Willen nicht annehme, weil du hast wirklich bewiesen, was Motivation bedeutet und was es auch bewirken kann. Was war denn für dich der Antrieb zu sagen, ich gebe nicht auf, sondern im Gegenteil, ich stehe jetzt wieder auf? Weil die meisten Menschen, glaube ich, wären liegen geblieben, oder?
Für mich selbst ist es immer schwierig zu sehen und zu sagen, weil ich habe einfach das gemacht, was ich gemacht habe. Und es ist mein Leben, it's my life. Aber es ist schon so, dass ich natürlich einen Trägerpunkt hatte. Ich habe nach der Diagnose, die ich das erste Mal verstanden habe, sehr wütend reagiert und gesagt, dass ich keinen Bock mehr habe auf mein Leben und nehme mir die Beine ab, schmeiße mich aus dem Fenster, ist alles scheißegal. Und der Träger ist meine Mama.
Mhm.
Der Träger ist meine Mama, die neben mir saß, neben dem Krankenbett und einfach fürchterlich geweint hat. Und ich mich, nachdem ich meine Wut raus hatte, das kann ich jedem nur empfehlen, wenn man wütend ist, das auch rauszulassen und zu sagen, weil dann hat man mal einen ganz schönen Ballast von sich. Ich meine Mama erst wirklich wahrgenommen habe und wahrgenommen habe, dass sie halt so weint und dass ich ihr damit auch unglaublich wehtue und sie verletze. Und dann habe ich mir sehr schnell die Frage gestellt, was für ein Recht ich dazu habe, mein Leben mit 19 wegzuschmeißen, wo meine Mama und auch mein Papa ihr Leben lang oder mein Leben lang dafür gekämpft haben, dass ich alles tun und machen konnte, was so möglich war, und in ihrer Macht stand. Und jetzt nehme ich mein Leben in der ersten beschissenen Situation, sicherlich nicht schöne Situation, aber nehme es, schmeiß es weg und habe mir gesagt, dass es nicht mein Recht ist und wollte einfach meiner Mama beweisen, dass ich nicht aufgebe und dass ich weitermache. Ich habe noch zwei kleine Geschwister und habe mich gefragt, was würden die denn von dir denken? Was würden die von dir erwarten? Und habe dann gesagt, Mama, ich laufe in 3 Monaten wieder und wir finden einen Weg.
Sehr cool. Toja, du bist jetzt derjenige, der mit Sebastians Geschichte ins Marketing, in den Vertrieb geht. Du bist jetzt ja nicht betroffen von Sebastians Schicksal, aber schon berührt. Und das hat dich ja inspiriert, Sebastians Idee zu unterstützen. Du bist jetzt draußen bei den Kunden oder am Telefon, suchst Sponsoren. Wie geht man so eine Geschichte an? Ich merke, ich zögere daran, damit zu sagen, wie verkauft man so eine Geschichte? Darf man das sagen? Man verkauft eine Geschichte, weil es ist ja letztendlich auch ein Schicksal. Ich tue mich ein bisschen schwer mit den Begrifflichkeiten,
gebe ich zu. Ich glaube, dass wir viel zu oft in Begrifflichkeiten hängen bleiben, uns darüber Gedanken machen. Ich denke, dass man es einfach mal so sehen muss, wie es ist. Fakt ist, ich habe einen Autounfall gehabt und shit heavens, das passiert leider. Ist nicht schön, aber gehört dazu im Leben. Und das ist die Geschichte und ich möchte einfach Menschen Mut machen und ich hoffe, dass ich das kann. Und hoffe, dass ich Thorsten damit die Möglichkeit gebe, dieses auch zu verkaufen oder eben mitzunehmen.
Ja, du bist jetzt da draußen, ne, bei den Kunden. Wie reagieren die auf diese Geschichte, auf das Thema?
Ich verkaufe immer eine Geschichte, ja, ist Vertrieb, ja, das gehört dazu. Ich denke mir aber, dass ich auch nicht auf die Tränendrüse drücke, weil das ist ganz wichtig, ne? Weil das bringt keinen weiter und es geht nicht darum zu betteln, sondern es geht darum zu sagen, was ist und wie können wir eine Situation, die da ist, Status quo, verbessern. Und dann komme ich auch von Höchstchen auf Stöckchen, so bin ich halt.
Ja.
Erzähle relativ wenig über Sebastian, sondern über das Projekt, was wir vorhaben und spreche in Lösungen, die möglich sind, wenn wir die Unterstützung bekommen.
Es geht ja bei dem Sportsponsoring nicht darum, Sebastian alleine zu unterstützen, sondern ein Team von Sportlerinnen und Sportlern. Magst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen zu eurer Idee, weil die ist ja etwas anders als vielleicht bei anderen Sportagenturen?
Also ich bin irgendwann dieses Jahr, sind wir aufeinander getroffen, Sebastian und ich. Und daraufhin habe ich natürlich die Paralympics mir angeschaut. Leider war die Direktübertragung bei dem Auftritt von Sebastian nicht möglich. Ich habe dann immer nur Enter, Enter, Enter gedrückt, und um die Ergebnisse zu sehen. Bekam dann aber im Nachgang mit, dass eine Kollegin von ihm um 0,01 Sekunden an dem Finale vorbeigeschrammt ist, in Bestzeit. Und im Nachgang der Paralympics dann sogar ihre Sportförderung verloren hat. Und da habe ich gesagt, verdammte Axt, also erstmal, wie funktioniert das mit dieser Sportförderung und was können wir tun, um dieser Frau, beziehungsweise dann aber auch anderen Sportlern, denen es so geht, Hilfe anzubieten. Und der Grundstock war schon da und daraufhin habe ich gesagt, okay, dann setze ich jetzt mal ein Ziel für uns, für mich, und möchte, dass diesen Sportlerinnen und Sportlern einfach geholfen wird, dass sie ihren Sport ausüben können.
Genau, und um da kurz einzuhaken, also Handicap-Sportsponsoring gibt es schon viele Jahre. Die Agentur hat im überwiegenden Sinn mich vertreten und war aber immer offen für alles. Und ich habe es auch schon ein paar Agenturen durch und ein paar Dinge erlebt und ich muss einfach sagen, es ist nicht unser Ansehen, Sportler unter Vertrag zu nehmen und zu sagen, ihr gebt uns das und das im Monat oder wir brauchen das und das, sondern unsere Idee ist, ein Pool aufzubauen an Unternehmen und dementsprechend auch ein Pool an finanziellen Möglichkeiten aufzubauen, um dann mit den Sportlern zu arbeiten und auf sie zuzugehen und nicht zu sagen, jetzt kriegen wir da im Monat 1.000 Euro, sondern wir kriegen einen kleinen Prozentsatz, kriegt die Agentur dafür ab, dass sie ihre Arbeit leisten kann. Mhm. Da geht es ja auch um Pflege von Internetseiten, um Gestaltung, um Vertriebs weiter aufbauen, um diese Dinge. Die werden damit finanziert, aber es geht nicht darum, sich zu bereichern, sondern es geht in erster Linie darum, dass es Sportförderung gibt und dass wir diese Sportförderung auch direkt an die Athleten weitergeben. Und deswegen gibt es viele Athleten, die wir wissen, die wir dazu nehmen können, aber keine unter Vertrag, die wir sagen, wir knebeln euch jetzt einen Vertrag, sondern wir nehmen sie dann unter Vertrag, wenn wir die finanziellen Möglichkeiten haben, sie zu unterstützen und sie zu helfen.
Okay,
zu helfen.
Ja.
Und die Herausforderung ist nämlich genau das, dass wir ja von Spitzensportlern, die keine Einschränkungen haben, wissen, ja, da kommen die Sponsoren teilweise von alleine.
Mhm.
Tennis ein Beispiel, die eine kommt ins Finale und hat schon über, ich weiß nicht wie viel, 100 Millionen Sponsorengelder eingesammelt, unbekannte Sportlerin. Völlig legitim, ist alles in Ordnung. Wo ich dann aber sage, okay, wie können wir denen, die eben nicht so damit gesegnet sind, ne, da Unterstützung anbieten? Und das ist die Herausforderung und ich lasse mich auch gerne dann an den Erfolgen messen, aber das triggert mich.
Ja, ich finde das spannend, weil ich denke, es ist auch gesellschaftlich wichtig, auch die Personen und Menschen oder Interessen zu fördern, die nicht immer im Fokus der Medienaufmerksamkeit stehen. Es ist ganz klar, wenn Formel-1-Wagen durch die Zielgerade fährt auf der Pole Position, dann sehen das Millionen von Zuschauern. Paralympics haben ja deutlich geringere Einschaltquoten als die Olympischen Spiele. Also dieser Zusammenhang zwischen Reichweite und natürlich dann den Chancen, etwas zu vermarkten, ist ganz klar. Ich habe aber noch eine andere Frage, nämlich das Thema Motivation. Also sowohl für dich, Sebastian, als Sportler mit Handicap, gerade nach dieser schwierigen Situation, nach deinem Unfall, aber auch für euch beide Sponsoren zu finden. Ihr habt ja beide, ich sag mal jetzt nicht das neue iPhone im Paket, was sich quasi wie von alleine verkauft, oder? Mit welchen Argumenten, mit welchen Mehrwerten geht ihr an die Kunden heran? Ich glaube, ich wäre schon offen, aber ich kann mir vorstellen, dass so ein konservativer Unternehmer dann eher sagt, ich nehme das, was bewährt ist, aber nicht das, was neu ist oder für mich unbekannt ist.
Das ist natürlich gerade in der Sportwelt relativ schwierig, weil du investierst ja in einen Mensch. Also nicht nur nicht in dem Fall in einen Mensch, der in meinem Unternehmen sitzt, sondern du investierst in einen Mensch oder in eine Sache, die hoffentlich Erfolg bringt. Und du ein Teil davon bist. Mhm. Es geht ja in dem Fall darum, dass wir Leistungssportler sind und dieses Land repräsentieren, auch mit Handicap,
ja,
und den Adler und die Fahne auf der Brust tragen im Zweifel und die Menschen und die Vielfalt in diesem Land repräsentieren. Und damit repräsentieren wir auch Unternehmen,
ja,
in ihrer Struktur und in ihrer Vielfalt. Und ich denke, dass Unternehmen einfach ein Teil davon sein können, so eine Erfolgsgeschichte oder eine Erfolgsgeschichte eines Teams in seiner ganzen Facette, von dem Misserfolg über Verletzungen hin zu der Freude der Qualifikation bis hin vielleicht zu einer Medaille, in welcher Form auch immer, zu begleiten und dabei zu sein. Und das mit ins Unternehmen zu tragen und zu transportieren, ist, glaube ich, ein Nährwert eines Unternehmens, zu sagen, dass wir als Unternehmen ein Teil dieses Projektes sind. Und dass jeder in dem Unternehmen einfach auch einen Teil dazu beiträgt, das zu sein. Und das wiederum ist etwas, was wir verkaufen können. Und es geht nicht um das Blatt Papier oder um die Flasche, sondern es geht um Gefühle, Emotionen und Chancen.
Mhm. Bin ich absolut d'accord. Wichtig ist doch nur, dass Unternehmen auch wirklich dahinter stehen und das nicht nur so als Greenwashing betreiben. Also, weil ich meine, momentan ist es vielleicht sogar ganz schick. Vor Jahren wurde vielleicht die Mitarbeiterin mit dem Rollstuhl noch nach hinten geschoben auf dem Gruppenfoto. Heute wird sie in die erste Reihe geschoben, weil es eben ein bisschen schick ist, auch ein bisschen, ja, sich als politisch korrekt auch zu präsentieren.
Da gehört
ist auch ein bisschen Gefahr?
Ja, da gehört natürlich so ein bisschen auch Fingerspitzengefühl dazu. Das traue ich mir zu, auch da mal zu sagen, vielleicht sollten wir dieses Unternehmen nicht ansprechen, weil aus Erfahrung weiß ich, ne, kenne einige Unternehmen, die gerne nicht nur Greenwashing, sondern Human Greenwashing auch machen, wo ich dann sage, das ist vielleicht nicht gerade unser erster Ansprechpartner, sondern da auch gezielt Unternehmen anzusprechen, die das auch dann wiederum wertschätzen. Und auch wirklich von innen her, also intrinsisch motiviert zu sagen, ja, das möchten wir unterstützen, weil wir nicht nur unseren Mehrwert jetzt erkennen, sondern weil die Sache an sich für uns wichtig ist.
Ja.
Also
ja.
Diversity etc. Ne?
Ja. Aber wir können im Unternehmen ja mehr bieten wie nur die Emotion.
Ja.
Das Team kann ja in einem Unternehmen auch Schulungen machen. Das Team kann in einem Unternehmen ja auch Vorträge halten. Also Mitarbeiter mitnehmen auf eine Reise. Und wenn man ehrlich ist, ich behaupte, dass 90% aller Familien in irgendeiner Form einen Menschen mit Beeinträchtigung haben. Ob es durch Schlaganfall ist, durch Unfall ist, von Geburt an ist oder was auch immer. Es wird in jeder Familie in irgendeiner Form einen Menschen geben, der eine Beeinträchtigung hat. Das ist gar nicht wegzudenken, das ist einfach da. Und es gibt einfach auch Momente, wo ja sowas von heute auf morgen kommt, wie bei meinem Unfall. Und dort Hilfestellung zu leisten, in einem Unternehmen, also den Mitarbeitern eine Hilfestellung zu geben und zu bieten, ist ja für ein Unternehmen auch eine Chance, weil er verliert seinen Mitarbeiter nicht, sondern er behält den Kopf und klar und wir können demjenigen vielleicht schon wieder eine Chance bieten, gesellschaftlich wieder wichtig zu sein, entweder über Sport. Sport ist unglaublich gesellschaftlich wichtig, weil er Dinge tut, die du nicht lernen kannst, also gewinnen, verlieren, lernen, Selbstbewusstsein bekommen, nach außen zu gehen, sich nicht zu schämen, auch mit Niederlagen umzugehen und, ja, das sind ja auch Dinge, die wir in Unternehmen haben.
Das ist ja schon ein Workshop wert, die Themen, die du da gerade mal so aus dem Ärmel schüttelst.
Wahnsinn, genau. Ja. Das sind ja grundsätzliche Dinge, die wir im Unternehmen auch brauchen, ja, also ja. Wir denken auch unternehmerisch. Und diese in einem Unternehmen wieder zu spiegeln mit Menschen, die das durchhaben oder von Geburt haben. Es kann ja auch sein, dass ich eine Mitarbeiterin habe oder einen Mitarbeiter, der kriegt ein Kind, das sehbehindert ist. Und dann? Dann ist doch die Frage, wie geht's jetzt weiter, wo gehe ich hin, was kann ich tun, wo sind meine Wege? Und da können wir doch als Team, als Sportler, als Menschen mit Handicap, Hilfestelle leisten. Und da ist wieder der Anschlusspunkt, wir sind nicht nur ein soziales Projekt, ein Greenwashing, sondern wir können in der Struktur eines Unternehmens auch für Aufbruch sorgen.
Ja, ich glaube, ich könnte viel von so einer Zusammenarbeit lernen, als Armin Hering. Angenommen, ich hätte ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitern. Ich habe ja nun ein kleines Unternehmen mit einer Angestellten. aber angenommen, ich hätte ein großes Unternehmen, würde ich sagen, wow, das würde mich super interessieren, weil ja in der heutigen Zeit sich immer mehr Unternehmen auch mit der Frage beschäftigen, wie weit müssen wir auch die Vielfalt in einer Unternehmung zulassen. Dabei denken die meisten noch gar nicht so weit, wie wir jetzt hier diskutieren, sondern eher Vielfalt im Sinne von Meinungsverschiedenheit. Ja, wir sind ja alle in so einer Gleichmacherei in Unternehmen, so diese typische Situation, der Chef macht einen Vorschlag und alle sagen, ja, wird gemacht, Chef, und dann gibt's den Kuchen, wie in dieser berühmten Werbung. Widerspruch wird oft in Unternehmen nur sehr, sehr bedingt geduldet. Ja, neue Vorschläge haben nur bedingt eine Chance. Die Risikobereitschaft ist auch nicht da. Man könnte ja auch mal sagen, hey, mal ganz anders gedacht, was du da einbringst. Ich weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber lass es mal ausprobieren. Was soll im schlimmsten Fall passieren?
Also ich kenne es ja aus meiner Tätigkeit auch noch als Berater und Coach für hochsensitive Menschen und vielbegabte Menschen. Hochbegabte Menschen stoße ich ja genau eben auf
genau.
diese Thematik der Offenheit innerhalb eines Unternehmens gegenüber, wie ich sie immer nenne, verrückte Spinner und Freaks. Ja. So werden sie angesehen und vielleicht verbindet uns ja das auch ein wenig, dass ich natürlich nicht in der Form einer zum Beispiel körperlichen Beeinträchtigung das insoweit nachvollziehen kann, aber in einer mentalen Verfassung manche Leute ich wiederfinde, die hochsensitiv sind und es nicht möglich ist, dass das Unternehmen die Rahmenbedingungen auch für diese Menschen stellt. Und darauf einzugehen, also mir ist das nicht so ganz unbekannt und es ist immer wichtig, dass, und für mich ist es dann auch eben wichtig, dass die Unternehmen erstmal darauf aufmerksam gemacht werden und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben, auch da wieder lösungsorientiert zu schauen, was macht dieser Mensch für das Unternehmen und wie wichtig kann jemand sein, wo man augenscheinlich erstmal denkt, was soll er uns bringen?
Ich würde es gerne noch ein bisschen ausführen, nicht nur in der Hinsicht, sondern Corona hat uns ja auch gezeigt, dass wir ziemlich einfältig waren. Also, unsere Sachen haben funktioniert, unsere Wirtschaft hat funktioniert, aber Corona hat uns gezeigt, dass wir alles sind, nicht digital und schon gar nicht kompromissbereit.
Es ist so, als wären wir über Nacht durch einen Unfall gelähmt.
Genau.
Und aber, Teil wurde abgeschaltet, ja.
Genau, aber das ist doch jetzt genau eine Chance oder nicht nur eine Chance, das ist zwingend notwendig. Wir sind in einem Wandel der Gesellschaft und wir sind in einem Wandel der Welt. In welcher Form wir sehen wollen oder nicht. Und wenn wir diese Wirtschaftsmacht bleiben wollen, die wir sind als Land, und zwar als Deutschland, als Exportland, als Produktionsland und, dann müssen wir uns darauf einlassen, neue Wege zu gehen. Wenn wir sie nicht gehen werden, werden wir irgendwann hinten dran hängen. Und zwar nicht nur in der Digitalisierung, wo wir schon ziemlich hinten dran hängen zu anderen Ländern, sondern auch in vielen anderen. Wir müssen darüber nachdenken, wie können wir Mitarbeiter besser oder anders führen. besser ist vielleicht auch falsch, aber wie können wir sie anders führen, weil die Bedürfnisse der Menschen werden anders werden. Und da kann man eben eine Rolle mitspielen und da muss man Wege gehen.
Ja.
Da können wir anknüpfen.
Das finde ich sehr interessant, weil mich das auch immer wieder erstaunt, dass viele Organisationen oder viele Firmen, die technologisch vielleicht noch sehr weit vorne sind, Hidden Champions, die irgendwelche Spezialprodukte in einer hohen Qualität, in einer hohen Innovationskraft produzieren, aber im Bereich Führung, Zusammenarbeit sehr konservativ unterwegs sind. Also ich habe das kürzlich wieder gehört, hieß es, ja, was war denn mit dem und dem Bewerber? Hat man den eingestellt? Nein, hieß es, der hat nicht ins Team gepasst. Und da frage ich mich, warum muss jemand ins Team passen? Warum darf der nicht auch mal anders sein? Ja? Klar, wenn man jetzt so einen Querulanten hat, der die ganze Nacht Unruhe bringt, gar keine Frage, der kann möglicherweise mehr kaputt machen als helfen, aber jemand, der nicht ins Team passt, ist ja oftmals schon jemand, der einfach anders denkt, der auch mal beim Meeting sagt, ich sehe das anders, ich hätte einen anderen Vorschlag.
Das fängt ja schon bei der Auswahl an. KI und algorithmengesteuerte Auswahlprozesse, da fallen ja schon ganz, ganz viele, ich sage mal so 80-90% durchs Raster. Und dann hat man eben die High-Performer, die genau auf diese Keywords passen. Und aber die Vielfalt, die das Unternehmen möglicherweise braucht, also ich behaupte, sie brauchen es sowieso und jedes Unternehmen in Deutschland, aber das wird damit aussortiert. Und da ist die Krux, also schon im HR-Bereich, ja. könnte ich jetzt ausführen noch lang und
gruselig, ja.
Ja. Und aber genau da setzt es ja schon an.
Aber es wäre vielleicht eine Marktlücke, Troy, für uns beide. SEO für Bewerbungs... Schreiben. Ja.
Aber wir müssen uns doch die Gesellschaft nur angucken.
Ja. Ja.
Wie entwickelt sich die Gesellschaft? Wir haben halt viele Jahre, und das ist ja auch gut gewesen in der Entwicklung unseres Landes, Menschen gehabt, die sind morgens zur Arbeit gegangen und sind abends wieder nach Hause gegangen. Und die haben ihre Arbeit einfach abgeleistet und fertig. Und das war für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes auch zwingend notwendig. Aber wir haben eine andere Zeit. Wir haben eine andere Generation. Wir haben eine Generation, die mitsprechen möchte. Und es wächst jetzt eine Generation gerade heran, die nicht nur mitsprechen will, die Veränderung will.
Und brauchen wir auch dringend.
Also. Wenn wir nicht anfangen, das auch anzunehmen, also die Frage ist doch, wir haben jetzt schon Probleme mit Menschen, die mal sagen, das finden wir nicht so cool oder ich würde halt lieber um 10 Uhr anfangen und würde länger arbeiten und der andere würde lieber um 6 Uhr anfangen und würde kürzer arbeiten. Das sind ja aber Prozesse, denen wir uns beschäftigen müssen. Wenn wir uns jetzt nicht anfangen, damit zu beschäftigen, was machen wir denn mit der Generation, die jetzt heranwächst, die sagt, das ist alles nicht meins, das ist alles scheiße, dann haben wir gar keine Mitarbeiter mehr. Also müssen wir uns doch auf diesen Wandel einlassen, um in der Funktion des Unternehmens und der Wirtschaftsmacht Deutschland auch eine zu bleiben. Weil im Moment haben wir nur Arbeiter. Aber wir haben in der Gesellschaft, in der im Moment eine Entwicklung der Evolution eben nicht mehr nur noch Arbeiter. Die haben wir uns ja aber selbst durch die Schule, durch Studium, durch unsere Ausbildung, durch die Professionalisierung und auch heranwachsen lassen.
Ja.
Jetzt müssen wir ihnen auch die Chance geben.
Absolut. Und was für eine Riesenchance das ist, merkt man immer, wenn man mit jüngeren Menschen zusammenarbeitet. Ich zähle mich schon zu den etwas Älteren mit Anfang 50. Schön, dass du nickst.
Ja, ist so.
Ja, wir sind ja nicht so ganz weit auseinander. Und ich finde das so spannend. Ich habe mich gerade gestern mit einem jungen Mann aus Berlin unterhalten und mich mit ihm für Januar verabredet, weil er hat eine super Geschäftsidee zum Thema agiler Vertrieb. Und ja, du bist gemeint, lieber Robert, wenn du dieses hörst. Und habe gesagt, komm, lass uns einfach mal treffen, Berlin. Egal, ob wir da gemeinsam einen Euro mit verdienen oder einfach nur Wissen teilen oder uns einen tollen Tag machen. Allein die Chance, mit einem jungen Menschen über ein Thema, was mich auch interessiert, sich mal unterhalten zu können, seine Ideen wahrzunehmen, meine Erfahrungen einzubringen, ist doch ein Geschenk. Aber dafür muss man es auch zulassen. Und selbst wenn ich nach Hause fahre und sage, boah, das war aber jetzt total schräg, was der vorhatte, ich glaube nicht, dass das zu mir passt, aber irgendwie war es mal interessant, das hat mich irgendwie inspiriert. War es doch diesen Tag Reise wert? Dieses Normierte, was du ansprichst, ja, das macht unser Unternehmen aus. Ja? In Fabriken macht das ja auch Sinn.
Aber es war doch nicht von Anfang an so.
Naja, also, wir haben ja ein Bildungswesen zum Beispiel, das ist sehr stark durch das Preußentum geprägt. Und das Preußentum war ja auch sehr stark geprägt, die Gesellschaft zu einer militärischen Gesellschaft zu erziehen. Ganz klar, zu Soldaten wurden die Menschen ausgebildet.
Genau, aber warum
deswegen haben wir denn... Trigonometrie, über das haben wir eben schon gesprochen.
Genau, aber warum haben wir denn Unternehmer und warum sind wir denn so stark? Weil es irgendwann mal Menschen gab, die in das Risiko gegangen sind und die sich gesagt haben, ich probiere das jetzt, auch wenn das in die Hose geht. Aber viele Unternehmen denken heute nur noch in nackte Zahlen. Und natürlich ist dieses Risiko, was sie damals gegangen sind und wo heute sie das Unternehmen hingeführt haben, das Richtige gewesen. Aber wenn wir nicht aufhören, in nur nackte Zahlen zu denken, dann fahren wir das Ding einfach gegen die Wand. Wir müssen es ein bisschen mehr mit Risiko behaftet, auch in der einen oder anderen Phase sehen. Also gar nicht zu sagen, okay, jetzt mache ich keine 30 Millionen Umsatz oder Gewinn, sondern ich mache eben nur 25, weil ich habe mir einfach ein paar Tage Zeit meinem Unternehmen oder meinen Mitarbeitern Zeit gegeben, sich zu entwickeln und neu zu machen. Dann mache ich vielleicht 2-3 Jahre weniger und mache danach aber keine 30, sondern mache 50.
Ja.
Das ist ja die Frage der Entwicklung und welche Chance möchte ich meinem Unternehmen und in der Zukunft geben.
Genau, und wenn die Frage nicht mehr gestellt wird, Herr Jacke oder Herr Dietz, Sie kommen einfach 2 Jahre zu früh für diese Idee oder für dieses Projekt, dann sage ich immer, nee, wir sind eigentlich schon, Sie sind 3 Jahre zu spät und wenn Sie Ihre Denke nicht überdenken, dann wird Sie das vielleicht dahin bringen, dass es Sie irgendwann mal nicht mehr gibt. Denn, sagen wir es auch ganz offen, ich sage so, dann geht bitte sterben. Als Unternehmen. Ja, ich bin da ganz offen.
Ich bin großen Elefantenfriedhof.
Du hast eben das Alter angesprochen, ich bin 53 und ich habe so viele schon Sachen auch erlebt und in Unternehmen und auch die Ausreden. Und die können sich gerne in ihrem Kreis weiter bewegen. Gerne, ist auch in Ordnung. Ich will das gar nicht werten, warum sie das tun. Aber dann... Bitte, ne? Auch nicht wundern, wenn man plötzlich ins Universum katapultiert wurde.
Ja. Also ich denke auch an dieses ganze Thema Employer Branding, also auch Arbeitgeberattraktivität ist ja ganz wichtig. Ich kenne kaum ein Unternehmen, was mir nicht sagt, es ist schwierig, gewisse Stellen zu besetzen, weil wir einfach keine Fachkräfte oder auch normale Hilfskräfte bekommen. Ja, also ganz im Bereich Logistik, auch im Vertrieb, darüber hatten wir kürzlich gesprochen. Also in vielen Bereichen Ingenieurswesen, Medizin, Pflegeberufe, alle Berufsgruppen, die personalintensiv sind, sagen, es ist extrem schwierig, alle Stellen zu besetzen. Und das geht nicht nur den Unternehmen in den Ballungszentren so, wo der Wettbewerb stark ist, geht auch nicht um die ballungsarmen Regionen, sondern es ist einfach querbeet ein. Also das Thema Attraktivität eines Arbeitsplatzes hängt für mich auch davon ab, wie gut ist das Arbeitsklima? Das strahlt nach außen und da drehen, ja, kommen wir wieder zu dem Ursprungsthema zurück. Deswegen, mich hat jetzt eine Sache nochmal sehr interessiert oder neugierig gemacht. Ihr sagt ja beide, euer Sportsponsoring im Bereich Handicap-Sport dient ja gar nicht so dazu oder euer primäres Interesse ist gar nicht, sozusagen Sponsorverträge zu schließen, um, ich sag mal, die Sponsoren auf irgendwelche Trikots zu bekommen. Das ist sicherlich auch ein Thema, aber es geht eher darum, Unternehmen auch einen Mehrwert zu geben im Sinne von, was könnt ihr aus unserer Situation heraus lernen? Was können wir euch in die Unternehmen hineinbringen an Workshops, an Vorträgen, an Inspiration? Habe ich das so verstanden?
Ja, das ist richtig. Genau. Nochmal, ein Sponsoring darf nicht einseitig sein, sondern ein Sponsoring muss in einer Win-Win-Situation sein. Also es geht für uns nicht darum, Unternehmen X gibt Geld, und Sportler Y sagt Danke. Sondern es geht darum, Unternehmen X gibt Geld und wir, Sportler X tut das und das fürs Unternehmen, macht einen Workshop. Vielleicht macht man auch mal eine Mitarbeiterschulung hinsichtlich Sport oder macht mal ein gemeinsames Sportfest, macht mal eine Weihnachtsfeier, lädt mal das Unternehmen zum Training ein. Also es gibt ja tausende von Dingen, die man miteinander tun kann. Oder guckt mal, was ist gesundheitsorientiert im Unternehmen noch möglich? Was können wir mitbringen für die Mitarbeiterschaft? Also es gibt ja so viele Ansatzpunkte. Menschen mit Behinderung im Unternehmen, wie können wir denen vielleicht auch helfen, das ein oder andere leichter zu machen? Vielleicht können wir auch mit denen mal reden. Was gibt's für Chancen? Es soll nicht sein, Geld bekommen, danke, sondern Geld bekommen, was können wir tun? Sondern wir wollen miteinander arbeiten. Es soll nicht ein reines Sponsoring sein. Ich nenne es lieber eine Partnerschaft. Weil ein Sponsoring betitelt immer, der eine gibt Geld, der andere nimmt es. Ich sehe es als Partnerschaft, ein gemeinsames Miteinander und füreinander helfend.
Sehr plausibel, sehr schlüssig. Das fand ich jetzt nochmal sehr überzeugend. Thorsten, wenn jetzt ein Unternehmen hier aus der Region, wobei ihr nehmt auch weltweite Konzerne, ne? Also auch wenn jetzt ein Anruf aus Silicon Valley käme, dann...
Sagst du mir schon mal welches? Nur, dass ich vorbereitet bin, damit ich meine Englischsprachkenntnisse nochmal auffrische.
Ja, also ein Unternehmen, was sagt, das macht mich das macht mich neugierig, würde ja mit dir dann den Kontakt aufnehmen oder du zu ihm das sind aber jetzt keine Standardleistungen, die ihr da aus dem Portfolio zeugt, sondern ihr überlegt gemeinsam, was macht in diesem Falle Sinn? Wo könnte das Unternehmen seinen Nutzen ziehen und wie könnte so eine Partnerschaft aussehen? Habe ich das so verstanden?
Genau. Genau so ist es. Wir haben jetzt noch keine Pakete. Ne? Das ist der Sponsorenbetrag und das kriegt ihr dafür, sondern wir gucken,
ne? Was individuell. Könnt
ihr individuell für euch tun, ne? So individuell, wie wir auch sind.
Genau.
Genau. Wir haben ja schon davon gesprochen, dass man individueller sein muss und genau das ist ja auch ein Anhaltspunkt und eine Idee. Nicht zu sagen, du gibst mir Summe X, dafür darfst du aufs Trikot. Gibst mir Summe X, dann darfst du aufs Trikot und auf die Autogrammkarte. Was für ein Blödsinn. Was willst du? Was will das Unternehmen von dem Sportler?
Ja.
Was können
wir
dafür tun? Und das gemeinschaftlich zu entwickeln, ist doch auch ein Nährwert für eine Marketingabteilung in einem Unternehmen. Was können wir machen? Wo können wir hin? Was gibt es für Ideen? Was haben junge Leute mit Beeinträchtigung, aber auch andere junge Leute für Ideen? Wo können wir verrückte Dinge zusammentun? Wie können wir dem Unternehmen helfen? Und das ist individuell.
Super. Das finde ich total spannend. Jetzt bereue ich richtig, dass ich nicht ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen aufgebaut habe, wo ich euch jetzt engagieren kann. Aber ich bin mir sicher, in meinem Kundenkreis und vor allem bei den Hörerinnen und Hörern wird es einige geben, die jetzt Aufmerksamkeit genug jetzt entwickelt haben, mit euch da mal in Kontakt zu treten. Ich fand das super spannend, mit euch beiden zu sprechen. Besonders auch, Sebastian, dankeschön, dass du so offen auch über deine Situation, deine Geschichte gesprochen hast. Ich finde eure Projektidee fantastisch, weil es ist nicht nur etwas, was irgendwie so einen Wow-Effekt auslöst nach dem Motto, ihr tut was Gutes, sondern wo man wirklich auch sieht, das hat einen Mehrwert. Also für die Gesellschaft sicherlich, ganz bestimmt, aber auch für jedes Unternehmen, was bereit ist, da in dieses Projekt zu investieren. Ich finde das total toll, würde gerne mit euch weiter diskutieren, aber getreu meinem Versprechen, kein Podcast, deutlich länger als eine halbe Stunde. Darf ich mich bei euch bedanken, wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung dieser Vorhaben und werden sicherlich nochmal das ein oder andere Mal über dieses Thema sprechen. Vielen Dank euch beiden.
Vielen Dank dir, Armin.
Vielen Dank, dass wir das noch machen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib mir bitte eine positive Bewertung bei iTunes oder deinem Podcast-Anbieter, damit ich weiß, welche Themen für meine Zuhörer besonders relevant sind. Also, bis zum nächsten Mal.